Faschos standen vor deiner Haustür. Wie lange ist das her?
Letztes Wochenende. Ist das richtig oder tragen wir zur Spaltung bei mit den ganzen Sachen, die wir machen?
Eine Hälfte mir denkt immer, oh, ich würde ihn am liebsten sofort in die Schnauze hauen. Ne? Und die andere Hälfte denkt, oh Gott, Alter, wie dumm. Also Grüße ins Neandertal.
Also ich sitze in Berlin, trinke einen Cocktail und zeitgleich wird er hingerichtet und hängt dann da an so einem Baukran.
Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast, weil es jeden Tag brennt. Ich stelle euch als erstes, wie so immer, erstmal meinen Gast vor und freue mich total, dass sie heute dabei ist. Mein heutiger Gast ist Hanka Gatter. Hanka ist laut eigener Aussage mit Leib und Seele Lehrerin. Sie arbeitet an der Freien Schule in Güstrow und lebt mit ihrer Familie in der mecklenburgischen Kleinstadt Parchim. Hanka ist seit Jahren ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig. 2015 gründete sie den Verein Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz Parchim e.V. Im Jahre 2023 wurde sie vom Land Mecklenburg-Vorpommern als Frau des Jahres geehrt. Nebenbei organisiert sie zusammen mit anderen Leuten übrigens auch noch Graffiti-Workshops, DJ-Workshops, Konzerte und. Seit Jahren stehen wir als feine Sahne mit Hanka im Kontakt. Sie hat uns zu den Schule ohne Rassismus-Paten ihrer Klasse gemacht und durch sie durften wir auch schon mal mit der legendären Metalband The Flying Sunless zusammenspielen, welche aus Schülern von Hanka besteht. Hanka ist ein Mensch, der brennt und das an tausend Ecken und Kanten. Und umso mehr freue ich mich, dass sie heute die Zeit gefunden hat, dass sie vor mir sitzt und wir miteinander quatschen können. Herzlich willkommen, Hanka.
Danke, das war ja eine mega coole Einleitung, danke.
Ja?
bisschen rot geworden bin ich an einigen Stellen, aber ja.
Das freut mich. Was hast du gemacht?
So mit Leib und Seele das Ganze. Bisschen rot werde ich immer bei Frau des Jahres, weil...
Oh ja, das kann ich mir auch vorstellen. Das wäre mir auch ein bisschen peinlich. Nein, was ist es dir peinlich? Wirkst so, als wenn es dir... Oder was... So der Begriff oder was
ja,
was
ist daran? Weil ich immer da noch drauf angesprochen werde und eigentlich, also es hat mich total gefreut, weil damals wurde ich von Leuten aus Parchim nominiert, also Leuten, mit denen ich so zusammenarbeite, das war eine super Wertschätzung, aber dann der ganze Akt, der war so förmlich, dann mit der Ministerpräsidentin und, aber ja.
Ich sag mal so, ich kann dir eins verraten, also wenn man den eigenen Namen googelt, da kann auch schon was Erbärmlicheres kommen, also wenn man meinen googelt, kommt ein bisschen was anderes oder kontroverse. Und wenn man dich googelt, kommt als erstes Frau des Jahres Mecklenburg-Vorpommern.
Na bitteschön.
Und ich habe ja diese ganzen Sachen aufgezählt gerade, ne? So, und es ist ja wirklich nur ein Abriss von dem, was du so machst oder gemacht hast, ja. Alleine von dem, was ich so bewerten kann, weil mir fallen noch viele andere Sachen ein. Wir haben damals MV für Kobane auch zusammen gemacht, als wir mehrmals in kurdischen Gebieten waren und hier in MV ganz viele Sachen gesammelt haben. Da warst du auch mit am Start. Und ich habe mich als erstes gefragt, als ich diesen Einleitungstext die Tage geschrieben habe, ja, wann hast du das letzte Mal Urlaub gemacht? Also so richtig geilen Urlaub.
Im Herbst letzten Jahres, da war ich mit meiner Familie in Dänemark und da haben wir richtig abgeschieden in so einem Dünenhäuschen eine Woche verbracht. Das war richtig cool. Und da, obwohl so richtig Urlaub, wir hatten zwischendrin auch immer mal Telefonate mit irgendwelchen Sachen, aber doch, das war Urlaub.
Also heißt das, schaffst du es, da runterzukommen?
Ja.
Also bist ein Mensch, der auch runterkommen kann, der nicht die ganze Zeit nur brennt?
Nee, das geht nicht.
Also wird das deine Familie auch so sein?
Nee, die würde das, glaube ich, anders beurteilen. Ich hatte auch schon mal Telefonverbot, das weiß ich. Auch gerade in dem Urlaub musste ich wirklich ausmachen. Mhm. Aber das war okay.
Ausmachen im Sinne von nicht telefonieren oder bist du auch
keine
so
Nachrichten
bist du auch
checken,
so süchtig? WhatsApp, okay. Instagram, Kram.
Ja, Instamaus werde ich so genannt in meiner Familie.
Ah, ja.
Ja.
Ist schon manchmal richtig schrecklich, ne?
Mhm.
Ja, also ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ich meine, ganz oft gucke ich dann auf andere und sage, Mensch, ja, das, bei denen ist es ja noch schlimmer. Bestimmt in der Bildschirmzeit, aber meine Eltern haben damals immer gesagt, ja, du kannst dich doch nicht mit dem vergleichen, der immer die 6 hat, ne? Wenn du eine 5 hast, dann ist das noch eine schlechte, aber naja.
Nee, bei mir ist das eher so, dass ich denke, dass ich dann, also ich arbeite ja viel mit Geflüchteten zusammen und die haben ja Probleme, die wollen, also was heißt, die wollen nicht täglich gelöst werden, das geht nicht, aber es ist so, da sind manchmal Tage wichtig, da muss man ganz schnell irgendwie erreichbar sein und da fällt es mir wirklich schwer, manchmal echt nicht zu reagieren und zu sagen, Moment, jetzt bin ich wirklich für mich und jetzt brauche ich das auch für mich, damit ich nachher wieder aktiv sein kann. Also das ist schon schwierig, weil das sind Menschen und Schicksale, die da immer dranhängen und da zu sagen, so jetzt mal Pause, das fällt mir wirklich schwer.
Seit wann? Also seit wann ist das so, dass du versuchst, da ein bisschen mehr auf dich zu achten? jetzt labere ich hier schon wie so ein Psychologe, so Selfcare-mäßig und so alles, ne? Aber seit wann also kriegst du es denn hin? Was würde deine Familie sagen?
Na, die würde das ja alles gar nicht so sehen wie ich. Die denkt schon, dass ich da, also ich bin ziemlich oft erkältet und das, glaube ich, hängt auch damit zusammen. Aber ich will das gar nicht jammern. Nee, ich glaube, das ist, ja, seitdem ich einfach mit so vielen verschiedenen Schicksalen konfrontiert bin und auch die Menschen auch nicht alleine lassen möchte und auch weiß, dass bestimmte Sachen, da hängt Termindruck dran, da muss man einfach irgendwie auch am Ball bleiben und ja.
Was heißt das denn? Ich meine, ich wollte eigentlich, so fange ich, glaube ich, meinen Podcast immer an, ich wollte ganz anders anfangen, aber jetzt sind wir ja schon gleich drin. Wann hast du diesen Verein gegründet? Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz e.V. in Parchim.
Ich weiß nicht mehr genau wann, aber ich weiß, dass wir 2015 haben wir so eine kleine Initiative gegründet. Da gab es eine Sporthalle bei uns, eine Tennishalle, und die war überfüllt und da waren unendlich viele Menschen da. Und da haben wir uns so gekümmert um so Sachen, die so angefallen sind. Und dann brauchten wir ziemlich schnell Gelder und haben festgestellt, wir kriegen Gelder eigentlich nur, wenn wir ein Verein sind. Und dann haben wir, ich glaube, 2016 oder 2017 gesagt, okay, dann machen wir das, auch wenn das total viel formaler Kram ist, der da dran hängt und immer zu neue Wahlen, Vorstandswahlen und irgendwelche Rechenschaftsberichte und so. Aber wir haben es gemacht und es ist auch gut, dass wir es gemacht haben. Es macht es eigentlich einfacher in vielen Sachen.
Also es heißt 2015, das Jahr war so ein bisschen der Startpunkt,
ja,
richtig?
Auf alle
Oder hast
Fälle.
Du dahingehend bei dem Thema auch schon vorher gearbeitet?
Ja, aber nicht so konzentriert, immer mal nur vereinzelt. Und da war es aber so, weil Parchim plötzlich so mitten im Fokus auch stand, dieser ganzen Entwicklung in der Welt. Und weil da plötzlich wirklich die ganze Stadt voll war von Menschen, die Hilfe gesucht haben. Und das war der Startschuss. Und da waren auch viele Leute, die auch echt mitmachen wollten. Und das war ein cooles Gefühl, einfach so ein Solidaritätsgefühl unter den Menschen in Parchim so zu spüren.
Kannst du mal beschreiben, Parchim? Was ist das für ein Ort, so die Ecke, wo du wohnst, wo du arbeitest, wo du lebst? Was ist das, wenn ganz viele Leute werden das bestimmt einfach gar nicht kennen, die das irgendwie hören jetzt? Wie würdest du das beschreiben?
Na, ich gucke da verklärt drauf, ich bin da aufgewachsen. Ich liebe das einfach, weil ich da, ja, da habe ich meine Kindheit verbracht, meine Eltern. Also es ist halt mein Zuhause und ansonsten ist es eine kleine Stadt.
Wie viele Leute wohnen da?
Ich weiß es gar nicht, 17.000, glaube ich, sind wir. Und ja, da gibt es aber ziemlich viele coole Leute, die auch versuchen, Sachen auf die Beine zu stellen. Aber eigentlich ist es auch manchmal ein Kampf gegen Windmühlen. Und gerade jetzt so in dem Bereich, in dem ich so tätig bin, also Arbeit mit Geflüchteten, das ist echt schwer. Weil diese ganze Solidarität und die ganze Bereitschaft mitzumachen, die 2015 da war, die gibt es jetzt nicht mehr. Im Gegenteil, ist echt wirklich ins Gegenteil umgeschlagen. Und da kämpft man manchmal echt so auf verlorenem Posten. Und ja.
Wie viele Leute sind noch am Start von denen, die 2015 das mit dir so gegründet haben? Nur noch du?
Nee, Gott sei Dank nicht. Aber wir sind trotzdem total wenig. Wir sind, ich glaube, vielleicht 10 bis 15, die aktiv sind. Und dann haben wir noch so 10, die im Hintergrund immer mal so sagen, okay, wenn ihr Geld braucht, meldet euch mal. Oder wenn ich mal vermitteln soll, bin ich da. Aber ich habe die Zeit einfach nicht da, so jeden Tag am Start zu sein.
Also sind viele gegangen? Waren da viele vorher oder sind die alle geblieben? Meine Frage ist, die Leute, die damals geholfen haben, ne? Sind die noch alle am Start? So? Oder hat sich das auch doll ausgedünnt?
Das hat sich ausgedünnt. Ich glaube einfach, dass so dieses erste Helfen, man besorgt Hygieneartikel und so, das fällt vielen Menschen leicht. Ich will das jetzt nicht kritisieren, das ist einfach so eine Feststellung. Ne? Aber dann tatsächlich so richtig dran zu bleiben, sich da in die Probleme einzudenken und dann auch wirklich am Ball zu bleiben, das kostet Zeit, Energie und frisst auch ziemlich viel eigene Ressourcen auf und das schafft einfach nicht jeder. Das ist wirklich, ich meine das nicht böse, ich mache da niemandem Vorwurf, aber das ist so eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Und deswegen sind wir einfach weniger geworden, glaube ich.
Ich habe mir die Frage für später da aufgeschrieben, aber wie gesagt, wir sind ja an dem Thema. Gab es Momente, wo du auch keinen Bock mehr hattest? Also wo du auch keinen Bock mehr hattest jetzt?
Ja, zum Beispiel, wenn irgendwelche scheiß Nazis vorm Haus stehen und Filme machen vom Haus, wo du denkst, das ist jetzt wirklich krass. Also das geht jetzt echt ein bisschen zu nah, zu dicht. Da diskutiere ich auch immer hart mit mir und auch mit den Menschen, die mir was bedeuten. Ist das jetzt noch der Punkt, wo man weitermacht oder wo man sagt, okay, jetzt ist dann doch irgendwie ein Gang rückwärts dran, aber ich mache weiter, siehst du ja oder merkst ja, aber was auch so ein Punkt ist manchmal, der mich zum Verzweifeln bringt, ist, wenn man so richtig viel Energie in irgendeine Familie investiert hat und die wird dann nachts abgeschoben und die ist dann einfach weg. Also das sind auch so Punkte, wo du denkst, lohnt sich der ganze Scheiß eigentlich oder lohnen sich die 100.000 Afghanistan ist nicht sicher Demos, verändert sich irgendwie gar nichts. Und das sind so Momente, wo man wirklich denkt so, scheiße, was bringt's eigentlich so? Und dann halte ich mich so an den ganz kleinen Sachen hoch und denke so, ja, denn es gibt aber viele Kleinigkeiten, die sind wirklich gut gelaufen und viele Leute haben auch dank der Unterstützung, die wir irgendwie aufgebracht haben, haben jetzt ein eigenes Leben hier und Kinder gehen zur Schule und sind in Sportvereinen und so. Und daran ziehe ich mich dann hoch.
Kannst du mal sagen, worin besteht eigentlich so der Großteil deiner ehrenamtlichen Arbeit?
Das ist total unterschiedlich. Also richtig stolz und glücklich bin ich, dass wir seit 2 Jahren so einen Begegnungstreff geschaffen haben. Das war eigentlich so, dass ich gedacht habe, ich kann nicht unter der Woche immer zu Familien fahren und dann zu Hause bei denen sitzen und die Papiere durchblättern, sondern es muss irgendwie einen Ort geben, wo die auch hinkommen können, weil es für mich auch leichter ist, sich da ein bisschen aus der Familie zu distanzieren. Und für die Leute, glaube ich, ist es auch angenehmer, wenn nicht immer eine Person nach Hause kommt. Und da haben wir dann ein kleines Treffen organisiert. Das findet jetzt jeden Freitag statt. Das ist das Kontor Together. Und das hat sich aber mehr oder weniger so als Begegnungstreff etabliert. Das ist richtig cool. Da kommen richtig viele Menschen, also unterschiedliche Menschen. Und eigentlich ist das nur schön. Also wir bewälzen da oder haben da gar keine Probleme großartig. Das stimmt nicht. Wir besprechen auch problematische Sachen, aber es ist schön. Ja, und ansonsten besteht das halt so, es ist wirklich unterschiedlich. Viele Sachen, Papiere, also Asylverfahren, wie geht man damit um, welche Schritte sind wichtig oder ziemlich viele haben, also ist jetzt gerade auch im Zuge der Menschen, die aus der Ukraine kamen, hatten ziemlich viele echte gesundheitliche Beeinträchtigungen, waren also richtig doll krank, da zu gucken, dass sie medizinische Versorgung kriegen oder die Leute in Sprachkurse kriegen, helfen Bewerbung zu schreiben oder die Wohnung einrichten oder irgendwie nur, wenn es darum geht, ich habe kein Internet mehr, aber ich möchte gerne mal mit Mama zu Hause telefonieren, kann ich das mal machen? Also es ist wirklich eine ganz große Bandbreite irgendwie an Sachen, die wir machen. Und natürlich immer wieder so Infoveranstaltungen. Es kommt immer von den Leuten selber, die dann sagen, okay, gibt es die Möglichkeit, könnt ihr uns unterstützen? Wir wollen auf die Situation im Iran aufmerksam machen. Irak haben wir jetzt auch, Jesiden, die jetzt gerade zu uns gekommen sind und die nochmal sagen wollen, wie scheiße das für sie ist. So eine Sachen.
Warum machst du das? Wie kommt das?
Da bin ich so reingerutscht. Und warum ich das mache, weil das mir auch total viel gibt. Also es ist wirklich auch schön, weil ich bin jetzt nicht, ich habe nicht also so unendlich viel Zeit und Geld, um sonst wohin zu reisen, habe ich nicht. Und das ist aber so irgendwie ist total bereichernd, also kulturell bereichernd. Es entstehen total viele Freundschaften und es ist schön. Es ist am Ende des Tages auch schön.
Gab es mal Momente? Nee, anders. Wenn du jetzt so diese letzten Jahre alle mitbekommen hast, ne? Und ich glaube, ich kann da vieles nachvollziehen, auch diese 2015 und ich weiß noch, wie wir auch am Rostocker Hauptbahnhof standen und so und die Leute so, ja, ne, man, so ein erstes Begrüßung, beziehungsweise hier gab es auch Stress mit Faschos, weiß ich, am Hauptbahnhof und alles und man geschaut hat, okay, dass die Leute nicht angegriffen werden und sowas alles und in diesen Jahren ist ja so viel passiert. Ja, und auch innerhalb gesellschaftlich und wie gesagt, und das geht ja nicht an einen immer spurlos vorbei, ja. Und gab es für dich mal Momente, wo du an deiner Arbeit gezweifelt hast? So selber, also auch im Sinne von, ist das richtig?
Ja, tatsächlich. Immer wieder, wenn es, also wir haben jetzt im letzten Jahr vor den Europawahlen Veranstaltungen gemacht, wir haben jetzt vor den Bundestagswahlen nochmal Veranstaltungen gemacht und irgendwie haben wir ganz oft am Ende auch überlegt, ist das richtig oder tragen wir zur Spaltung bei mit den ganzen Sachen, die wir machen? Also auf der einen Seite wollen wir total gerne sagen, wofür wir stehen, was uns wichtig ist und auf der anderen Seite erreichen wir aber die Leute ja gar nicht, die wir eigentlich erreichen wollen und kriegen dann tatsächlich auch teilweise Vorwürfe, dass wir dazu beitragen, dass unsere Kleinstadt sich spaltet. Und da denken wir natürlich schon drüber nach und da denke auch ich drüber nach. Und insofern hatten wir letzte Woche gerade ein richtig geiles Erlebnis. Wir hatten eine richtig coole Veranstaltung, die hatte überhaupt keinen politischen Touch, sondern die war einfach nur so cool. Da gab es Musik und so verschiedene kreative Workshops und das war geil, weil da haben wir wirklich viele Leute erreicht. Also über den Tag waren irgendwie 600 Menschen da, das ist für Parchim Wahnsinn. Und da kamen echt so wirklich unterschiedliche Leute an und das war geil. Und da denke ich, dass das vielleicht der bessere Weg ist. Zumindest denk ich das jetzt gerade. Mal gucken, wie es dann wieder ist demnächst, aber ja, aktuell.
Du warst ja auch schon oft bei Race in the Jahr. Und das ist so ein bisschen das, ich habe das, wiederhole mich dann auch mehr so oft, aber es kommt dann immer ganz, ich komme darauf dann halt immer ganz oft zurück, besonders wenn du das so beschreibst, weil ich glaube, ich hatte oft auch in den letzten Jahren so Momente gezweifelt, ne? Nicht in grundlegenden Sachen, nicht in Menschenrechtssachen. Mhm. Also man lässt keine Leute ersaufen. Das ist alles, ne? Ja, darüber diskutiere ich nicht. Aber was ist richtig, was ist falsch und wo ist auch ein Eigenanteil an so Sachen, was hätte man anders machen können, nicht so schwarz-weiß gehen können. Dann sind diese Sachen wie Wasting Yarn so immer wieder wirklich so ein danach, davor bin ich total fertig und währenddessen auch, aber danach denkt man mir so, boah, es geht noch was. Und auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zusammen, ne? Und ich fand dieses Ding in Parchim, das war dieses, wie hieß das?
Street Art and Sound, das vom letzten Wochenende, meinst du?
Ja. Ja. Das habt ihr auch organisiert?
Ja, genau. Meine Schwester, eine Freundin und noch mein Mann und noch das Museum und Theater. War richtig geil.
Ja, man sieht deine Augen blitzen, ja?
Ja.
Und klar, 600 Leute in so einer Kleinstadt, obergeil. Wie ist das? Habt ihr bei solchen Sachen Gegenwind?
Gegenwind nicht, aber keine Unterstützung. Also wir haben gedacht, wir waren vielleicht auch ein bisschen naiv, dass die Stadt das geil findet, weil die Kulturmühle ist ein tolles Objekt, ist ein tolles Haus mitten in der Stadt und hat echt Platz für solche Sachen. Und wir haben die Stadt wegen einer ganzen Kleinigkeit gefragt, und zwar brauchten wir ein Verkehrsschild und wir wollten gerne dieses Verkehrsschild, dass die Stadt uns das sponsert. Und da haben wir dann festgestellt, dass die Stadt diese Veranstaltung total scheiße findet, zumindest der Bürgermeister.
Was denkst du, warum?
Ich weiß es nicht. Also wieder so ein Ding, dass wir damit spalten. Ich meine, das war absolut nicht der Fall. Und vielleicht hat er auch falsche Vorstellungen davon, was am Ende dabei, was da für eine Veranstaltung entsteht. Aber wir haben diesmal ganz andere Leute da gehabt. Also wir haben echt so, also nicht nur Leute, die gekommen sind, sondern auch Leute, die da Angebote gemacht haben. Es war aus allen Bereichen was, und es war jetzt überhaupt nicht politisch. Also
das heißt, jetzt hast du, man hat deine Augen so blitzen sehen, weil du gesagt hast, das war irgendwie sozusagen sowas ganz Besonderes, ganz viele unterschiedliche Leute zusammengekommen. Und dann hast du gesagt, dann habt ihr euch gefragt, ob ihr sozusagen auch mit eurer Arbeit irgendwie, ne, reflektiert und so, das ist ja was Positives, ne, sozusagen. Aber, und gab es da Sachen, wo du gesagt hast, das hättet ihr anders machen können?
Jetzt, letztes Wochenende?
In den letzten Jahren, nee, nicht letztes Wochenende, so wo du jetzt gesagt hast, wenn, so, gibt es sowas?
Naja, ja. Ich weiß nicht, ich bin da indifferent. Das heißt, ich bin da, mal denke ich so drüber und mal denke ich wieder anders drüber. Aber zum Beispiel haben wir bei uns im Verein ganz lange diskutiert. Wir haben letztes Jahr, wollten wir im Vorfeld der Wahlen so ein Wahlforum machen, also wo die ganzen Parteien eine Chance haben, sich vorzustellen. Oder war das Bürgermeister? Es war auf jeden Fall in Parchim, sollte um die Wahl gehen. Und da haben wir als Verein uns dann klar dafür entschieden, dass wir die AfD nicht einladen. Und das Ganze wurde nachher total zerruppt und hinterher haben wir so gedacht, ja, war das der richtige Move, das so zu machen, oder ist das tatsächlich falsch?
Bist du indifferent?
Ja.
Ja.
Also ich möchte denen kein Podium geben, weil das, ne, das ist ganz klar, aber dieser Vorwurf, der dann kommt, dass wir für Demokratie einstehen, aber die dann nicht leben an bestimmten Stellen, ja, darüber muss man dann auch nachdenken.
Klar, und die lieben halt auch die Opferrolle, ne?
Ja.
Das ist einfach was, wovon die, das lieben die wie ich, Bifi-Rolle in Kirschjoghurt, würde ich sagen. So, ja. Und das ist ja auch so, wenn du dieses erzählst mit Parchim und so alles, dann kann ich das, denke ich, sehr nachvollziehen, also punktuell auch so, das, was du gesagt hast, auch so vielleicht so dieses indifferente Gefühl vielleicht auch gegenüber Parchim, sozusagen, da wo man lebt, so manchmal, vielleicht so ein Auf und Ab. Wir haben ja gerade so ein Lied gemacht hier, Grüße ins Neandertal, und so empfinde ich manchmal auch da, wo ich lebe, ne, MV, ist es manchmal eine Hassliebe auch. Ich kann nicht nur sagen, dass ich mal alles liebe, ja, und manchmal kotzt man auch einfach nur ab, und da, wo wir auch in Jahren das machen und da auf einmal ich gehört habe, dass 54%, ne, die AfD gewählt haben, war das wirklich etwas, was Krasses. Und das hat auch punktuell was bei mir verändert, ne, wo man sich fragt, bringt das überhaupt noch was? Wozu machen wir denn ein bisschen Jahren? Was soll denn das? Und ich will nicht irgendwelche Leute sozusagen sagen, das und das musst du wählen, aber es gab Momente, wo ich gedacht habe, fuck, ja, was soll das hier? Ja, und dann einen Tag später denkt man wieder, nee, jetzt ist recht und ist auch cool und auch so viele geile Leute und ich kann auch nicht alle über Leute über einen Kamm scheren. Ne?
Aber nee, und es gibt einem ja auch was, also wenn man so mit den Leuten zusammen, das macht wieder so viel Mut, total. Weil man weiß, man ist gar nicht alleine, sondern es sind echt doch viele Leute, die genauso ticken.
Total. Und das ist etwas, und dann gibt's das ist ja was Geiles, wenn wir die Musik haben, dass man dann auch manchmal so drüber sein kann und, weißt du, sozusagen auch so das verarbeiten kann, und dann machst du halt ein Lied und du kannst ja auch nicht die ganze Zeit nur rumheulen und machst so ein Refrain mit düp, 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 und, ne, wo du einfach das so ein bisschen dich über nationale Jammerlappen und so lustig machst, wo ich so manchmal denke, krass, also auch so, wenn du da mit Leuten quatscht und einfach so wie so eine Wohlstandsverwahrlosung und wenn ich irgendwie damals auch in kurdischen Gebieten war oder Israel, Palästina und diese Sachen und dann kommst du nach Hause und die erzählen dir hier, die leben hier in der Hölle, dann denkst du auch, Alter, halt die Fresse, halt die Fresse, wirklich komplette Wohlstandsverwahrlosung. Ne? Aber so ist es auch manchmal und dann stehe ich wieder an der Ostsee oder an der Kieskuhle und dann denke ich, nee, ich will hier nicht weg, ich liebe es hier. Ne? Das ist etwas, ein omnipräsentes Gefühl. Wenn du sagst, Faschos stand vor deiner Haustür, ja, wie lange ist das her?
Letztes Wochenende, also im Vorfeld von dieser Veranstaltung war das und es war auch, also es ist ab und an mal, das ist so, das war auch, als ich hier Frau des Jahres geworden bin, da war das auch gerade einen Abend vorher, ich kann das nicht mit irgendwas in Zusammenhang bringen, das ist ab und an mal der Fall, aber es war insgesamt schlimmer.
Was heißt, was haben die gemacht?
Gefilmt, einfach sich hingestellt und gefilmt, ja. Ja, aber das passiert jetzt nicht andauernd. Ne? Also wenn das jetzt andauernd passieren würde, da glaube ich, würde ich mir dann doch eher noch Gedanken machen. Aber es passiert. Es passieren auch andere Sachen. Es sind eigentlich so Kleinigkeiten. Aber ich habe jetzt auch irgendwie die letzten Tage mal versucht, also weil ich nicht wusste, was du fragst, habe ich mal so überlegt, was ist eigentlich alles so bei mir passiert. Habe ich auch nochmal so zusammengefasst, was ist denn eigentlich alles so von Bedrohung passiert. Also aufgeschlitzte Reifen zum Beispiel, das weiß ich, das war mein Autoreifen aufgeschlitzt und da sind wir zur Polizei und die hat das null ernst genommen. Die hat dann auch irgendwie, ja, das ist, ja, dabei war das war im Kontext mit dem Fußballspiel, wo ihr bei uns wart, weißt du, da fuhren dann nachts auch immer zu Leute vor unserem Haus lang und haben gehupt und Heil Hitler und alles mögliche gebrüllt, Böller in unsere Papier, na da wo nicht Papier, wo die Post reinkommt, reingeschmissen und so. Aber dann ist es zwischendrin aber wieder ruhig geworden, dann hatte ich mehr so im Zuge mit der schulischen Arbeit, da hatten wir dann eher nochmal so Probleme, da wurden wir als Faschisten beschimpft, also mein Schulleiter und ich, solche Sachen. Ja, sind, ja.
Kurz zur Einordnung. Ja. Fußballspiel heißt, wir haben damals, wir fahren über Dörfer, haben in den Provinzen was gemacht oder kleineren Städten und haben damals ein Fußballturnier gemacht. Und in dem Zuge gab es diese Bedrohung, meinst du?
Ja.
Das wusste ich gar nicht.
Also ja, da sind auch Leute irgendwie am Haus vorbei und dann, wenn ich rausgekommen bin, also da habe ich noch woanders gewohnt, ich wohne jetzt woanders, und die haben dann einfach so Pistolenschüsse so oder so hier Kopf ab und so, ne? Und das fand ich damals wirklich ekelhaft und auch ekelhaft, wie wenig ernst die Polizei das genommen hat. Ja.
Würdest du sagen, das wäre heute anders?
Na, ich persönlich glaube, dass ich nicht mehr so doll in die Öffentlichkeit gehe, was jetzt so Parchim angeht, dass ich da mich echt zurückgezogen habe und dass ich mich damit vielleicht auch ein bisschen so aus dem Schussfeld genommen habe, weiß ich nicht.
Ist das denn ein Fehler, dass wir heute bei dir reden?
Nö.
Nee? Okay, das freut mich.
Nö. Nee, ich habe ja darüber auch nachgedacht, ne? Will ich das sagen oder nicht? Und nee.
Cool. Also, gut. Diese ganze Arbeit, das hat ja sozusagen so ein bisschen was Selbstaufopferndes und bla bla, ne? Alles. Was war so deine größte Enttäuschung in den letzten Jahren? In diesen Sachen, also im persönlichen Sinne, so, wo du was gerissen hast, vielleicht im Verein etc.?
Na, immer dann, wenn man sich so richtig doll reingehängt hat, damit eine Familie einen Aufenthalt kriegt. Oder, nee, da fällt mir eigentlich noch was viel Schlimmeres ein. Also ich habe, wir haben eine ganz große iranische Community bei uns in Parchim und haben ungefähr ein Jahr lang dafür gekämpft von Parchim aus, dass ein Freund von iranischen Freunden, die in Parchim waren, der ist verhaftet worden und ihm drohte das Todesurteil. Und wir haben mit Amnesty International und mit was weiß ich für Organisationen zusammen dafür gekämpft, dass der ein faires Verfahren kriegt und dass er nicht hingerichtet wird. Und das Heftigste war einfach dann, dass er gehängt wurde. Und da, ich weiß noch, ich war in Berlin und das ist so, da passiert alles gleichzeitig, habe ich so gedacht. Also ich sitze in Berlin, trinke einen Cocktail und zeitgleich wird er hingerichtet und hängt dann da an so einem Baukran Und die Familie konnte nicht zu seinem Grab, das wurde gleich alles der wurde eingegraben und dann mit Beton alles zugemacht, damit die Familie den Leichnam auch gar nicht sehen kann. Und das war heftig. Und dann auch zu erleben, wie machtlos die Freunde hier waren und wie am Boden zerstört. Und das war heftig. Ich glaube, das war auch das Heftigste, muss ich mal so sagen, was ich verarbeiten musste.
Was ist das Schönste gewesen? Gibt es sowas? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, ja, das war...
Ich war vorletzte Woche mit meiner Mutti zum Fastenbrechen eingeladen. Das war richtig geil. Das waren so, ich glaube, 30 Frauen und Kinder. Und die hatten aufgetafelt ohne Ende. Und das war richtig geil. Und ich denke immer so, geil, ohne Alkohol ziehen die so abends so locker, flockig durch, sind total fröhlich überdreht. Und zwar, sowas ist total cool. Das ist schön.
Also eine ganz alltägliche Situation, ja, eigentlich jetzt, ja. Essen, brechen. Ich meine, Fastenbrechen ist jetzt hier vielleicht nicht das Alltäglichste, aber...
Naja, okay. So zusammen sein, essen, so fröhlich, so, ja. Ja, das ist cool.
Toll.
Und nochmal ein bisschen politisch betrachtet, war auch ein Erfolg. Wir haben zusammen mit syrischen Aktivisten, das ist immer ein komisches Wort, aber ich würde die jetzt so bezeichnen, haben die Caesar-Files, kennst du den Begriff oder sagt dir der?
Nee, gar nicht.
Also Caesar, das ist ein Deckname für einen Militärfotografen. Also der war, ich glaube, Luftwaffen-Geheimdienstoffizier oder irgendwie sowas. Und der hat die Leichen in den Folterkellern von Assad fotografiert und ist dann mit den Fotos und den Metadaten dazu abgehauen, untergetaucht. Und diese Fotos sind Beweis dafür, was ist da passiert. Also wie wurden Menschen gefoltert? Wer ist überhaupt da in den Kellern? Und die haben wir zum Teil hier in Rostock, in Greifswald und in Parchim veröffentlicht, haben dazu Veranstaltungen gemacht und haben es auch geschafft, dass die Bundesstaatsanwaltschaft tatsächlich aufgrund dieser Fotos dann auch Anklage erhoben hat. Also da ist noch nichts bei passiert, es sind internationale Haftbefehle erlassen worden, aber das ist trotzdem Erfolge. Und das war sehr emotional, weil in Greifswald war auch jemand dabei, der hat tatsächlich auch Angehörige dann erkannt, also einen entfernten Cousin, der dann als Leiche da lag. Das war heftig. Aber das war, ich verbuche das trotzdem auch als Erfolg.
Boah, Alter, du haust hier nach und nach so krasse Storys.
Sorry.
So, nee, nicht kein Story. Nee,
ist ist auch ein bisschen unsortiert, ne?
Ist ja auch der Punkt. Wir kennen uns ja auch schon so lange. Man sieht sich immer mal wieder in Kontakt, ja, und so. Und dann gibt es halt trotzdem immer, man denkt so, die dollen Sachen kennt man dann. Und so ist das dann halt immer beim Gegenüber, wenn dann jemand vielleicht ins Erzählen kommt. Habe ich jetzt schon mehrmals gehabt, auch bei den Podcast-Sachen. Hm. Oder klar, wenn man sich mit Freunden Zeit nimmt, dann kommen da auf einmal so Sachen raus und denkt man, okay, man weiß ja gar nichts. So, ne? Und ich frage mich dann auch immer, okay, wie verarbeitest du das dann zum Beispiel? Ne? Also was sind vielleicht so Momente, wie man schafft, nicht komplett auszubrennen? Ne? Weil ich glaube sozusagen, wenn ich was gecheckt habe, denn dass so ganz viele Leute, die sozusagen so ein Schlag Mensch sind, dann einfach ja ganz oft immer allen helfen, bloß so auf sich selber das nicht irgendwie hinkriegen oder so versuchen am Start zu sein, ne? So habe ich das ja, das habe ich das erste Mal gecheckt für mich, als ich dieses Buch geschrieben habe, Niemals Saat damals, ne? Und ich gar nicht gecheckt habe, dass ich nachher 182 Kilo gewogen habe, aber das ist ja auch ein Teil dessen sozusagen, ne? Ist ein Teil der Antwort oder von vielen Antworten. Wie kann das denn sein? Und gibt es Sachen, wo du sagst, da kriegst du dich rausgenommen? Und da tankst du Kraft. Außer jetzt sowas wie, klar, mal die Woche nach Dänemark oder sowas fahren, aber ich meine im Alltag.
Ja, ich habe eine super tolle Hündin, Rosa.
Ja.
Und wir haben in Parchim oder rings um Parchim echt viel Wald. Also das ist richtig geil, da spazieren zu gehen im Wald, das ist echt, da tankt man auf. Oder schönen Garten im Garten, also ganz einfache Sache, Kaffee trinken im Garten. Gestern war richtig geil, wo die ganzen Bienen und alles summte da umher. Sowas ist total schön. Ja, oder grillen, so irgendwie so Sonne-Sachen.
Wir sind kurz vor Ostern und also jetzt gerade das Wetter wird gerade geiler. Ne? Wurdest du schon mal gefragt? Also ich kann mir eigentlich die Antwort schon selber geben. Um dich wird doch bestimmt gebuhlt von so Parteien, oder? Also jetzt natürlich nicht, ich denke jetzt nicht, die AfD wird jetzt nicht oder auch die CDU nur in ganz kleinen Teilen. So, aber ich sag mal, so was wie Grüne, SPD, Linke oder so, die würden dich doch mit Kusshand nehmen. Also sozusagen so Leute mit Substanz und die da so ein bisschen wirklich was reißen. Also weil da sind doch auch so viele, Naja, so viel Luftpumpen und so auch teilweise. Also das kannst du auch schon lange, sag ich mal.
Ja, also ich, das jetzt auch, ja.
Oder bist du in der Partei? Ich weiß nicht.
Ja, seit vier Wochen.
Ja, okay, lass mich raten. Also pass auf. Ja, okay. Wusste ich jetzt aber nicht. Sie hat hier, wusste ich wirklich nicht. Sie hat ein linke Feuerzeug hier. Das ist so toll. Der Podcast hat angefangen und Hanke hat gleich gefragt, ey, kann ich hier erstmal eine rauchen, ja? Und ich bin ja wirklich Nichtraucher, alle Sünden schon begangen, außer wirklich Rauchen habe ich noch nie so richtig gemacht. Aber die sitzt hier denn und schmökt eine und ich finde das so schön, weil aus dieser Aschenbecher davor, ich denke die ganze Zeit immer so, hier Lothar König, der Freund von mir, ne, der Fahrer, mit dem ich auch schon die Folge gemacht hatte, dem wird einfach das Herz aufgehen. So, ne, bei unserem Gespräch und auch wie du hier sozusagen die ganze Zeit rauchst. Also okay, ich bin abgeschwenkt, aber du bist also in die Linke eingetreten.
Also das ganze Buhlen, also ich wurde tatsächlich schon ganz, ganz lange, wir haben Kontakt zu der Linken, es ist einfach, die bietet uns den Raum für unser tägliches Treffen da, was ich erzählt habe, freitags, wenn wir uns mit den Geflüchteten treffen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall habe ich das immer von mir geschoben, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich irgendwo bin, dann habe ich auch das Gefühl, dann müsste ich da ja auch mit Feuer und Flamme irgendwie dabei sein und das kann ich natürlich überhaupt nicht garantieren für die Partei, ne? Und ich habe einfach genug irgendwie zu tun und kann mich da nicht noch irgendwie in Parteiarbeit eindenken und einarbeiten. Und dann kurz vor der Bundestagswahl bin ich aber dem ganzen Sog erlegen und habe dann einfach gesagt, okay, scheiß drauf, mach's jetzt einfach und ja, mal gucken.
Das heißt, ich gebe jetzt mal den Tipp ab. Nächstes Jahr sind Landtagswahlen, nee, 2026. Ich rede da gerade im Kopf durch. Also ich würde mal die These aufstellen, wenn du dich aufstellen lassen wollen würdest, würdest du da auf jeden Fall reinkommen. Und also
das weiß ich nicht. Also
ich verwette meinen fetten Arsch darauf. Klar, das ist natürlich bestimmt auch immer irgendwas Geklüngel und hier und da. Du musst so lange in der Partei gewesen sein. Aber so eine Frau des Jahres 2023, hat schon ein gewisses Fund. Aber das heißt, irgendwann bist du ja, ich meine, du bist doch keine Person, die da jetzt so ein bisschen zahlendes Mitglied ist oder was. Also du wirst doch da
jetzt
bestimmt...
Jetzt noch, ja.
Ja, okay, du bist ja seit 3 Wochen drin. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du... Naja, muss ja nicht, aber ich gebe mal den Tipp ab.
Nee, also das war für mich selber so die Prämisse. Aber ich werde da nicht irgendein Amt oder so bekleiden. Da habe ich die Zeit, die Kraft nicht. Und da würde ich lieber meine Schwester supporten, dass die das irgendwie nochmal schafft. Und da meine Energie reinsetzen.
Also aber kurz zur Einordnung, sag mal was zu deiner Schwester, die ist...
Also ich habe 2 tolle Schwestern, das sind Zwillinge und eine ist in der SPD und die andere, Steffi, ist in der Linken und ist gerade auch für die Linke im Landtag.
Okay, also du würdest nicht antreten. Okay, wir sprechen nochmal in 5, 6 Jahren, sozusagen, wenn wir uns sehen, mal schauen. Aber ist doch gut, ich hätte drauf gewettet, aber ja. Was ist, okay, du sagst diesem Sog erlegen, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir darüber quatschen, aber das heißt... Eigentlich sozusagen in diesem Ding hier, sag ich mal, wo Merz der beste Wahlkämpfer war für die Linke, sozusagen in diesem Zuge Hast du dann auch gesagt, okay, jetzt trete ich da ein.
Ja.
Und warum nicht SPD? Oder hast du, zwischen welchen Parteien hast du gehadert?
Ich habe gar nicht gehadert. Also für mich war klar, wenn, dann überhaupt nur, okay, nur die Linke.
Ja.
Und
Achso, also das heißt, weil du gesagt hast, ja, es wurde auch schon mal um dich gebuhlt, auch
von
mehreren Parteien.
Ja, von der Linken.
Das war immer von der Linken. Alles klar. Ich hätte gedacht, auch so SPD oder sowas, alles. Nee. Okay.
Nee, da passt es manchmal flüchtlingstechnisch auch überhaupt nicht zusammen.
Okay, alles klar. Gut, ja, verstanden. Hast du, wenn du ein Sabbatjahr hättest, wo würdest du hin?
Tatsächlich habe ich darüber schon mal nachgedacht, ob ich so ein Sabbatjahr, ob das was für mich wäre. Ich glaube, ich würde gar nicht irgendwo hin, sondern einfach so zu Hause sein. Und ich weiß nicht, also mit meiner Mutti bin ich zum Beispiel ganz, ganz lange schon dabei. Wir forsten so uns durch die ganzen Ahnen und machen so Aufarbeitung. Und das machen wir immer so nebenbei. Und da wäre es vielleicht auch cool, mal richtig lange und richtig gründlich so die Sachen anzugehen und mal alles so zusammenzutragen. Wir machen das jetzt immer so personenweise oder familienweise. Aber da könnte man locker ein paar Monate mitfüllen, glaube ich.
Was heißt, wie lange geht ihr da zurück, ahnenweise?
Mutti sitzt ja hinter mir und ist doof jetzt.
Sag mal was, also ihre Mutti sitzt hier, die ist mitgekommen, hat gesagt, trink einen Kaffee mit. Sag mal, schrei mal was rein.
Naja, wir sind schon bei den Urgroßeltern.
Okay.
1700 Knopf so.
1700 Knopf, ja genau.
Ja, ja, meine Oma Efi hat das immer gemacht. Die hat auch so ein richtig, uns dann damals wie so ein Buch hinterlassen und sowas alles. Konnte ich mich bis jetzt nicht so für begeistern, sag ich mal.
Ja, das ist total cool. Weil
was ist denn daran geil?
Na, erstmal ist es ja Familie. So, und so dieses ganze Leben zu beleuchten von Menschen, die kennt man nur von Fotos oder kennt man auch gar nicht. Und dann so, ich denke mir immer, wenn ich so die Fotos sehe, krass, die hatten echt ein hartes Leben oder die hatten auch schöne Momente. Also wenn die so zusammen gefeiert haben, was haben die sich denn da so gesagt? Oder wie haben die das, wie hat meine Oma das ausgehalten, eigentlich keinen mehr zu haben, wenn die Brüder fallen oder nicht wiederkommen und der Vater verschwindet? Und also so eine Sachen, die finde ich emotional sehr berührend. Und ich bin ja auch Geschichtslehrerin und alle die ganzen Sachen, die ich so unterrichte, also diese ganzen Epochen, diese ganzen, naja, diese historischen Ereignisse, die kannst du dann im Kleinen an so einer Familie nachweisen oder siehst du es denn da, ne? Das ist beeindruckend.
Ja, krass. Ich finde auch, ich hätte ja dieses Jahr, wir haben 2020 ja das erste Mal so Pause gemacht, nachdem wir so 12, 13 Jahre unterwegs waren. Und es war ja auch für mich, alle haben mich immer gefragt, wo willst du hin? Wo fliegst du hin? Und es war einfach nur, ich will einfach nur zu Hause sein, ne? Weil ich bin halt ständig unterwegs immer und nirgendwo mal gefühlt so 4, 5 Tage, nicht nur gefühlt, sondern ich bin nirgendwo 3, 4 Tage hintereinander über einen langen Zeitraum immer. Und für mich war auch das Schönste einfach, ich habe gesagt, also ich pendel höchstens zwischen Vorpommern und Mecklenburg. Ja? Und das habe ich wirklich auch, sag mal, einen Großteil des Jahres da echt hinbekommen.
Ne? Ja, das ist doch cool.
Und
ja.
Gut, ich meine, dann kam auch Corona, ne? Da durfte ich nicht mehr so viel pendeln. Also das war aber trotzdem so dieses Gefühl, dann zu Hause sein, das ist ja auch was Wunderbares.
Ja.
So, ne? Wenn man sagt, man lebt da so gerne, wo man
auch auf der Fahrt hierher haben meine Mutter und ich auch gedacht, so, eigentlich waren wir, also meine Mutti oder meine Eltern waren leidenschaftlich Hochseeangler. Und haben uns dann auch immer mitgenommen nach Irland, Norwegen und dann haben wir das hier in Rostock auch mal gemacht, dass wir Ausfahrten gemacht haben und wir waren schon lange nicht mehr Heringsangeln, haben wir so gesagt so und haben vorhin noch mal geguckt, ob schon einer steht, aber es ist noch ein bisschen kalt, ne? Aber sowas, ne, da hat man ja irgendwie sonst auch nicht so Zeit für, weil ja, sowas ist doch cool, so zu machen.
Du hast gesagt, du bist Geschichtslehrerin, in anderen Fächern auch noch? Also man hat auch mehrere Fächer,
ja,
oder?
Ich habe Geschichte und Deutsch studiert und auch Deutsch als Fremdsprache. Und unterrichte aber schon.
Was heißt das? Ich weiß jetzt wirklich, ich habe nicht studiert, deswegen war Deutsch als Fremdsprache.
Ja, das ist, dass du Leuten, die Deutsch nicht als Muttersprache hast, Deutsch sozusagen.
Ach so, ja. Okay, ja. Nach 5 Sekunden wäre ich auch drauf gekommen. Sozusagen, ja, okay.
Ja. Und Sozialkunde unterrichte ich aber schon seit, ich weiß gar nicht, ich bin auch schon ewig Lehrerin, also bestimmt schon seit 15 Jahren. Ja. Und
war das dein Traumjob?
Nein. Ich wollte Zahnärztin werden, weil meine Mutti hatte ist Zahnärztin und ich wollte eigentlich die Praxis übernehmen. Und da musste man damals aber so einen Zahnmedizintest machen, also irgendeinen Test. Und da bin ich richtig gut durchgefallen. Das war so mit logischem Denken. Also da hatte man so Bilder und da waren Knoten und man sollte dann irgendwie rauskriegen, an welchem Ende musst du ziehen, damit der Knoten sich löst und all so ein Scheiß. Und das ist echt nicht so mein Ding. Und da bin ich durchgefallen und hab dann überlegt, ja, denn.
Wie alt warst du da?
Na, das war es kurz vom Abitur, also mit 17, 18 oder so, keine Ahnung. Und dann hatte ich keinen richtigen Plan und dann habe ich es vielleicht auch einfallslos, habe ich gedacht, mein Papa ist Lehrer, ist jetzt nicht der schlechteste Job von außen betrachtet, kann ich auch mal probieren. Und naturwissenschaftlich bin ich eine Null, also Mathematik, ich bin froh, dass ich durchs Abi gekommen bin, irgendwie mit meinen paar Punkten da. Und dann habe ich gedacht, nehme ich Geschichte und Deutsch. Und Deutsch würde ich nicht nochmal studieren, ich liebe das Fach überhaupt nicht, ich finde es... da habe ich keine Leidenschaft, aber Geschichte und Sozialkunde, das find ich toll.
Und wenn du sagst, das war nicht deine erste Wahl, aber liebst du es jetzt, Lehrerin zu sein?
Ja, ich glaube, ich wäre auch keine gute Zahnärztin geworden. Ich bin so ungeschickt, also da anderen Leuten dann so ganz kleine Friemelarbeit im Mund, also das wäre ich nachher gar nicht gewesen, aber ja.
Aber was heißt das, du bist jetzt Lehrerin seit 15 Jahren?
Nee, länger. 17 oder so, 17 Jahre vielleicht schon? Ich weiß nicht genau. Ich weiß es nicht. Lange, lange.
Wenn du jetzt Deutsch nicht gemacht hättest, was würdest du jetzt machen? Statt Deutsch? Wenn du es dir aussuchen könntest noch?
Ich würde es wohl wieder machen, weil es...
was?
Weil ich kann halt, also ich bin naturwissenschaftlich, geht gar nicht bei mir. Will ich wohl wieder Deutsch machen, keine Ahnung.
Und... Du hast ja gesagt, du liebst den Job. Du hast mir, ne, als wir vorher kurz geschrieben haben, hast du gesagt, du machst das mit Leib und Seele und alles, ja. Bist du schon immer an der gleichen Schule?
Nee, ich war erst an der kleinen Grundschule in der Nähe von Rostock, Kamin. Und habe dann gemerkt, oh Gott, also ich habe ja Lehramt-Gymnasium studiert, also für große Kinder. Und an der Grundschule habe ich mich auch echt nicht wohl gefühlt. Die waren alle richtig lieb und das war alles schön. Aber ich habe so gemerkt, so wenn einer keine Ironie versteht und dann, nee, da bin ich falsch. Und dann,
von den Schülern und Schülerinnen?
Ja,
okay.
Ja. Und dann bin ich aber jetzt schon seit echt langer Zeit in Güstrow an der Freien Schule. Und da, also da bin ich auch total gerne.
Was ist der, ne, für ein Laien? Ne? Ich meine, wir haben euch ja schon mal besucht, da habe ich dann als so ein bisschen gesehen, was vielleicht der Unterschied ist. Aber was ist denn der Unterschied von der, Anführungsstrichen, normalen Schule zu der Freien?
Wir sind auch normal.
Ja, klar. Ich hab normal auch in Anführungsstrichen gesetzt. Nicht, dass hier gleich irgendeiner durchdreht, aber also ne, von so einer Standardschule, von der staatlichen Schule und einer freien Schule. Was sind die elementarsten Unterschiede?
Also
für dich als Lehrerin
erstmal. Also für alle freien Schulen kann ich gar nicht sprechen, aber für unsere, also ich glaube, losgelöst von irgendwelchen Konzepten, die wir irgendwie haben, ist es, glaube ich, die Möglichkeit, wie wir mit Kindern und Jugendlichen umgehen können. Also wir haben, was ich erst sehr befremdlich fand, wir duzen uns alle in der Schule. Das war für mich echt merkwürdig und komisch. Aber das macht einen ganz, ganz wichtigen Punkt einfach so im Zusammenspiel mit den Kindern und Jugendlichen aus.
Welches Alter ist da?
Also du kannst dein Kind in den Kindergarten bringen und im Abitur wieder rauslassen.
Okay.
So die Möglichkeit gibt's. Kannst aber auch nach der 10. Klasse einen Abschluss machen. Also
du kannst auch Abi machen?
Ja.
Okay. Und weitere Unterschiede? Erzähl mal so ein bisschen. Also weil das ist so...
Ja, also wir haben keine Noten bis zur Klasse 9. Also in der 9. Klasse gibt's dann Noten. Und vorher wird es anders bewertet. Das finde ich persönlich einen richtig guten Vorteil. Ich sehe das auch an der staatlichen Schule, wo meine Kinder sind. Ich finde diesen Notendruck krass. Und finde auch manchmal einfach, dass gar nicht gewertschätzt wird, mit was für einer Mühe und was für einem Aufwand ein Kind zu einer 3 kommt. Und das kann man in Noten, ja, dann steht dann die 3. Aber was dazugehört, um diese 3 zu kriegen, das kann man irgendwie nicht benennen. Das können wir aber gut. Wir haben so ein das nennt sich Pensumbuch, da kann man wirklich doch fast bis ins Detail gehen, was die Bewertung angeht, kann sagen, was gelingt dir gut, was gelingt dir noch nicht gut. Dann haben wir teilweise Phasen, wo wir die Fächer so aufgelöst haben, also wo wir so verbinden, da haben wir Themen und unterrichten so thematisch. Ja, ich weiß gar nicht, was...
Wo kommt das her? Ist das so, also jetzt für Laien, sag mal, für mich als Vorpommern, als Dorfi, wenn ich jetzt einmal mit 18 hätte man ja gesagt, okay, das ist so ein Hippie-Ding oder was? Oder, also jetzt so was ist da sozusagen? Oder die tanzen nachher ihren Namen da oder so? Das ist so Waldorfschule, hätte ich...
Du, ne? Also ich kann keinen Namen tanzen. Und
Nein, ich meine jetzt so ein bisschen provokativ natürlich oder so, aber wo kommt das her? Also so, weißt du das, die Geschichte von so einer freien Schule?
Also ich weiß, dass bei uns, gab es mal Eltern, die haben gesagt, sie möchten gerne für ihre Kinder ein alternatives Schulkonzept und haben sich an Maria Montessori orientiert.
Ah, okay.
Und haben dann diese Schule gegründet als Verein und die ist dann aber gewachsen. Also damals war es eine ganz, ganz kleine Schule.
Ja.
Und jetzt mittlerweile, wie gesagt, geht es bis zur 12. Klasse, wenn man möchte.
Ich wusste nicht mal, das geht einfach auch so innerhalb. Ich hätte gedacht, so eine Schule ist immer ganz oft
sozusagen
so.
Also ich glaube, das ist jetzt nicht mehr möglich. Das war eine Zeit lang, ging das, da konnte man Schulen gründen. Und ich glaube, jetzt ist das an ganz viele Hürden geknüpft. Und ich glaube, so einfach kann man keine Schule mehr gründen.
Okay, alles klar. Was würdest du sagen, was ist da ein Vorteil für die Kids? Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast jetzt gerade gesagt, ne? Deine Kids sind in einer staatlichen Schule, ne? Und du bist aber Lehrerin einer freien Schule, ne? Was würdest du sagen, was ist der Vorteil für Kids? Warum sind deine dann nicht an der freien Schule?
Ja, weil in Parchim gibt es keine freie Schule, nur bis zur 5. Klasse, da waren auch beide.
Und es gibt gar nicht so viele freie Schulen.
Nee.
Okay.
Und ich arbeite in Güstrow und da gibt es keinen, es gibt keinen Zug, keinen Bus, da ist keine Möglichkeit, da irgendwie selbstständig hin und zurückzukommen.
Ja, und was ist für die Kids das der sozusagen elementare Unterschied? Also du hast gesagt, so dieses Freiere, dieses Nicht-Benoten oder so?
Ja, ich glaube, aber es ist noch was anderes. Ich glaube einfach, die Beziehung, die wir zu den Kids haben, ist eine andere. Denn dadurch, dass wir eine kleine Schule sind, kennen wir eigentlich auch unsere Kinder und Jugendlichen und wissen um Stärken und Schwächen und können echt individuell darauf eingehen und können auch mal echt viele Sondersachen machen. Also keine Ahnung, ich kenne das so aus der Schule meines einen Sohnes. Hausaufgabe nicht, Strich. Oder nochmal 6. Scheißegal, wie das irgendwie so gekommen ist. Ich finde das echt mies. Oder wenn man sich verbessern will, gibt es da keine Möglichkeit. Vortrag halten? Nee, wieso? Streng dich an beim nächsten Test. Und so eine Sachen, so sind wir nicht. Also wir räumen da Möglichkeiten ein, um zu zeigen, dass man gewillt ist und dass man auch kann.
Ich frage mich, ob das was für mich gewesen wäre. Ich weiß es nicht genau. Also weil ich meine, bei mir ist das, also nachher ab der 8., 9. habe ich ja nur noch auf die Kacke gehauen gefühlt in der Schule. Und da haben die mich gar nicht mehr so gebändigt bekommen, obwohl es echt ein paar Lehrer und Lehrerinnen gab, die das schon, glaube ich, echt versucht haben. Und ich frage mich, sag mal, ob das Also bis zur 12. 13. habe ich es ja geschafft, aber ich habe das Abi nachher nicht mehr geschafft, weil ich einfach nicht mehr hingegangen bin. Aber geil, Hanga zündet sich hier noch eine an. So, aber nein, ich frage mich, also ich hätte das Gefühl, eher, sag ich mal, haue ich einen raus und sage, also mit dem Konzept wäre ich schon im 9.10. nicht mehr da gewesen.
Das glaube ich nicht, weil wir hätten an dir so lange gezogen und gezogen. Weiß ich nicht, ne? Also es ist jetzt auch nur eine Mutmaßung. Sowas haben wir haben natürlich auch Jugendliche, die keinen Bock haben, klar. Aber also wir arbeiten ganz, ganz eng mit den Eltern zusammen und wir versuchen irgendwie die Kinder dazu zu kriegen, wenigstens einen Abschluss zu machen. Also wenigstens bis zur 9. durchzuhalten, dann hat man ja die Berufsreife. Muss ja nicht die 10. Klasse sein, muss ja auch gar nicht Abi sein, aber wenigstens 9 Jahre schaffen. Das ist schon das, worauf wir echt hinarbeiten und was uns auch eigentlich fast immer gelingt.
Ist so?
Ja.
Ah, krass, okay.
Und wir haben keine, das denkt man ja manchmal, dass man so, wenn man hört freie Schule, dann denkt man ja, das sind irgendwelche elitären Kinder oder von Kids von Eltern, die können sich das leisten. Ja, das stimmt, das kostet natürlich Schulgeld, aber die Jugendlichen sind aber ganz, ganz normale, keine abgehobenen, sondern die haben auch Elternhäuser, wo das Geld einfach nicht da ist oder wo, ja, wo verschiedene...
Aber wie finanzieren die das dann?
Es gibt unterschiedliche Beiträge, die du zahlen kannst. Das ist dann, kann man auch noch ein bisschen aushandeln auch noch, ja.
Ah, okay, alles klar. Ich habe gedacht, das ist so ein bisschen wie so nur für Besserverdienende oder so.
Naja, wenn man ehrlich sind, wer kann, also es kann sich nicht jeder leisten, ne? Das stimmt ja schon. Das ist leider so.
Gibt es die Flying Thunders noch?
Die gibt es noch.
Ja.
2 von denen sind aber gerade in China, sodass das Ganze...
Was machen die da denn?
Urlaub. Nein, die sind mit ihrer Mutter in China unterwegs und machen gerade eine Pause.
Für einen längeren Zeitraum?
Ein paar Monate sind die jetzt schon da. Und der Rumpf, der noch da ist, der wartet auf die Wiederkehr.
Flying Thunders haben wir kennengelernt. Wir waren letztes Jahr zu Besuch an der Schule. Und da hat Hanga gesagt, da gibt es so eine junge Band und alles. Und dann haben wir gesagt, ja, wir proben mal mit denen und erzählen so ein bisschen, wie machen wir so Mucke, wie hat das bei uns angefangen mit einem Proberaum. Und die hatten in der Schule halt einen Proberaum, richtig, also echt geil, ne? Kann man nicht anders sagen. Und dann standen, wir haben gedacht, da stehen irgendwie, keine Ahnung. Ich habe mir die Kids auf jeden Fall anders vorgestellt. Ich habe nicht gedacht, dass da auf einmal so 3, 4 Mettler vor uns stehen. Oder 4, ne? Wie viel sind das nochmal? 4?
4.
Ja, 4, ne? So 4 Mettler mit langen Haaren und ACDC-Shirt und so alles. Habe ich gedacht, das gibt's gar nicht mehr jetzt. Und die haben dann ACDC mit uns gecovert und sowas alles. Das war echt zu geil. Dann haben wir gesagt, haben die so gesagt, wenn wir euch was vorspielen sollen, dann sollt ihr auch mal spielen mit Feine Sahne. Und es war wirklich... Geil. Nicht geplant.
Ja, das war richtig geil.
Es war so, auf einmal haben wir gesagt, ja gut, machen wir. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann wurden da auf einmal die ganzen Kids in der Pause und Bescheid gesagt, dann haben wir auf einmal ein Konzert vor 100 Leuten da gespielt, ne? Oder so euren ganzen
Schülerinnen.
Das war
richtig cool, ja.
Es war echt, es war einfach ein ganz besonderer Tag. Und
das ist aber auch freie Schule, dass das geht, weil das war nicht nur Pause, das war auch Unterricht. Und das ist geil, dass das dann geht, dass dann irgendwie gesagt wird, okay, wenn sowas Geiles ist, dann geht.
Ja, das war der Wahnsinn. Ich glaube, da hat irgendeiner nachher kurz gestagedived oder so. Das war echt besonders. Und dann haben die halt auch bei uns beim Wasted in Yam gespielt, ne?
Ja, das war geil.
Dieses Jahr. Und das war so lustig. Dann waren wir im Backstage, dann waren da so die ganzen Bands und alle so, ne? Und dann hast du immer halt die, ich sag mal, 13, 14-jährigen Mettler-Kids da rumlaufen sehen. Und die haben schon gesagt, ey, pass bloß auf, dass die sich nicht hier total wegsprengen oder so, ne? Nicht, dass uns irgendwann einer anfickt. Aber dann sind die da immer rumgelaufen und immer so, ja. Und dann halt nämlich ein Freund zu mir gesagt, sag mal, Monji, was sind das da für, was sind denn, zu wem gehören die? Oder ich sag, du, die haben hier gespielt, ne? So. Und dann kam nachher, musste ich so feiern, kam am letzten, am Samstagabend, die sind ja auch das Wochenende geblieben, ne? Mhm. Also auf jeden Fall Teile. Und dann kam ein Freund an und hat gesagt, Digga, guck mal, ich war da, ne? Und hab gesagt, ja, hier, ne, welcher Papa oder Mutti ist sozusagen denn, spielt denn hier, ne? Warum hast du denn hier so ein Bändchen von der Band? Er hat gesagt, ne, wir sind Artists, ne? Ich sag, ja. Das war aber, ja, also sie konnten das schon gleich geil zelebrieren.
Die haben das gelebt, ja.
Ja. Und das ist einfach geil. Das ist natürlich echt fett. Ich meine, da einen Proberaum wirklich in der Schule haben zu können und sich dann da so ausleben zu können, das ist schon natürlich.
Wo die sich jetzt auch noch einen Proberaum, glaube ich, in irgendeinem Jugendclub noch geholt haben, weil die auch unabhängig von Schule noch sein wollen.
Ja, cool. Ja. Ich glaube, die hatten auch schon gesagt, die haben schon ein paar Auftritte gehabt, ne?
Ja.
Also wenn ihr mal eine junge Metalband haben wollt, die abreißt, dann holt euch die Flying Thunders aus Güstrow.
Die kommen auch zu Omas Geburtstag, haben sie gesagt.
Die kommen auch zu Omas Geburtstag, ja. Also ich fand es wirklich, es war auch wirklich, ist jetzt kein Gelaber, sondern wir fanden es auch echt musikalisch cool. Also sie hatten auch einfach einen geilen Auftritt.
Ja, genau, wie die Großen.
Mega. Wie nimmst du das so bei Kids wahr, ne? Wenn du jetzt so was hörst als Lehrerin auch so, und dann heißt es ja so, ne, so Rechtsruck oder beziehungsweise auch so Polarisierung, dann, also ne, so, man hat, ich glaube, ich muss das gar nicht alles wiederholen jetzt durch die Wahlen. Wie nimmst du das bei den Kids in den letzten Jahren wahr, da wo du arbeitest oder wo du auch lebst, kannst du das so für dich so bestätigen oder sagst du, pff, nee, kriegst du gar nicht mit?
Na, ich glaube, da ist unsere Schule doch auch wieder so ein bisschen Inselschule. Wir haben das nicht. Also wir hatten jetzt gerade die Juniorwahlen und da hat die, also ich weiß nicht. Da,
also du bist schon so ein bisschen in so einer Blase da.
Ja, wir sind da so ein bisschen Blase, aber nicht, weil die Kinder alle blasig sind, weil ich glaube, also, oder anders angefangen, wir hatten die Juniorwahl, ich weiß nicht, kennst du das Prinzip der Juniorwahl?
Ich glaube, das sind halt die Kids, die nicht wählen dürfen und dann aber sozusagen man schon einfach mal so
genau
schaut, hey, wo würden die jetzt, wo würden die jetzt ihr Kreuz machen, richtig?
Genau, und da haben wir so in den unterschiedlichen Jahrgängen so gearbeitet zu den Parteien und zu den Programmen und so weiter und dann haben die gewählt und dann hatten wir also null Stimmen für die AfD, also die hatte 0% bei uns und das war entgegen dem ganzen
Bundestrend. Aber war das öffentlich oder nicht öffentlich?
Nee, ist für die Schule, also für die Kids der Schule.
Nee, ja, ich meine, war das eine, also wenn man jetzt sagt, ja, da haben null Leute die gewählt, dann könnte man ja auch sagen, das war aufgrund des Drucks sozusagen, weil alle gesehen haben, die haben da nicht den Finger gehoben, weil sie nicht Ärger haben wollen oder so.
Nee, du kriegst eine Wahl, Wahlbenachrichtigung. Also es ist wie.
Genau,
also
es ist öffentlich, ist nicht öffentlich.
Nee, du hast eine Wahlkabine, eine Wahlurne und einen Stimmzettel. Also du hast.
Ach so.
Das ist auch der originale Stimmzettel. Also da steht zwar Juniorwahl drauf, aber es ist derselbe, den nachher auch die Erwachsenen kriegen.
Ach, so professionell ist das. Ja. Ich habe gesagt, keine Ahnung, Glück gesagt. Ihr sammelt da als Lehrer und Lehrerin einmal einen Zettel ein und
nein,
die haben da irgendwo einen Strich gemacht. Ach
und
so.
Und wir als Lehrer haben das auch gar nicht gemacht, sondern das haben die Jugendlichen aus der Oberstufe haben das organisiert. Die haben, also es gibt das, da kriegt man richtig die Materialien zugeschickt und das läuft alles professionell ab. Und wir haben überhaupt keinen Überblick. Wir haben auch die Stimmen nicht ausgezählt, das haben alles die Jugendlichen gemacht. Und die haben das auch veröffentlicht dann nachher und so. Nee, ist professionell.
Ja, aber wie kommt das? Also wenn du sagst, da auf so, das ist ja wie gefühlt aus einer anderen Welt.
Ja, wir haben uns das wirklich auch gefragt im Kollegium. Wir waren natürlich froh und stolz und haben auch versucht, das ein bisschen ja für uns irgendwie so zu reflektieren, wie kommt das, und hört sich jetzt doof an, aber ich glaube, wir machen ganz gute Arbeit so als Schule insgesamt, weil das fängt schon in der Grundschule an, dass wir da versuchen, Demokratie zu leben. Schülersprecher sind total aktiv, die können echt ganz viele Sachen irgendwie einbringen. Ob da nun eine neue Rutsche angeschafft werden soll oder ob es Probleme mit dem Lehrer gibt. Das ist also, es kann alles irgendwie eingebracht werden und wird auch ernst genommen. Und wir besprechen halt ziemlich viele tagesaktuelle Themen und diskutieren die auch aus, haben immer viele Leute in der Schule, die ihre Sichtweisen da auch den Kids irgendwie vorstellen. Ich glaube, wir machen gute Arbeit. Würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Krass, hätte ich jetzt überhaupt nicht mit.
Es hört sich ein bisschen eitel an, ne? Aber
nee. Ja. Nö, ist auch gut. Man muss ja auch nicht sein Licht unter den Scheffel stellen. Also, oder? Ist das das richtige Sprichwort?
Ich glaube, ja. Das, ne? Gibt es.
Das, du als Deutschlehrerin? Nee, ist doch.
So, aber insofern nochmal zu deiner Ausgangsfrage. Bei uns in der Schule kann ich das nicht mit dem Rechtsruck nicht irgendwie sehen. Aber so insgesamt, also es gibt ja nicht nur unsere Schule, sondern ganz viele andere Schulen. Und da war auch so ein geiles Erlebnis letztes Wochenende, dass da so Kids, also meine Schwester trifft sich mit Jugendlichen, also in ihrer Funktion als Landtagsabgeordnete auch, und hatte auch viele Gespräche mit Kids, die eindeutig AfD wählen würden, wenn sie schon wählen könnten. Und sie hat es geschafft, die zu diesem Konzert zu bringen, und die waren hinterher so krass, oh, es ist so geil, das macht ja auch Spaß, so zu sein und für alle und mit allen so zusammen. Also es bringt also auch was. Es war jetzt ein ganz krasser Move, aber ja, ich hoffe, du konntest noch folgen.
Ja, nee, klar. kann ich auf jeden Fall folgen. Ich glaube, wie gesagt, wie ich das auf jeden Fall wahrnehme, ist so wirklich, naja, wenn man früher gesagt hat, coole Kids sind keine Nazis, dann ist es jetzt eher sozusagen, würde ich das auch so bitter wie es ist, auch ganz viele coole Kids halt einfach jetzt, dass es halt cool ist, Nazi zu sein.
Ja.
So, ne? Dass es rebellisch ist und wie auch immer. Dass man kann nicht mehr da, wo ich lebe oder wo wir leben, es ist halt, glaube ich, wäre es Quatsch zu sagen, oh, das sind immer nur irgendwelche Loser und so eine Scheiße. Das ist halt einfach wirklich, das ist auf jeden Fall eher gerade das Coole, als jedenfalls auf so Dörfern, als, sag ich mal, jetzt hier so Wokey Kids oder so, sag ich mal, ne, so, und oder irgendwie so zäckige Kids oder sowas, ne? Und das ist natürlich etwas, was natürlich noch viel interessanter wird, dann auf die nächsten 10 Jahre betrachtet. Ja? Und ist das eine Phase, wage ich zu bezweifeln? Ne? Und woran liegt das auch? Und wie kann man halt vielleicht auch Leute erreichen, ohne dass man halt irgendwie wie so ein Moralapostel wirkt, sondern dass man Leute da abholt, wo sie halt sind. Ne? Und das ist ja eine Frage, die mich schon sehr umtreibt und bewegt. Ich sage das ja oft, weil ich halt echt so denke, ja, wenn ich so ein 12-, 13-, 14-Jähriger, ich als Monchi, wäre ich in der jetzigen Zeit auch potenziell definitiv dahin eher, hätte ich interessanter gefunden. Ne? Das kann ich so sagen, weil ist so dagegen, ist ein Mittelfinger an alle und so. Ne? Und wenn alle nochmal sagen, oh, wie schlimm, dann hätte ich nicht gesagt, ach Mensch, ja, ist ja schlimm, ist ja ganz schlimm, sondern hätte gesagt, ja geil, jetzt erst recht. Und das ist, glaube ich, halt auch so dieser Kreislauf, der sich da, ne, so, der das sozusagen schwierig macht, durch zu durchbrechen und der das halt auch immer stärker macht. Ne?
Ja, und dafür eine Lösung zu finden, weiß ich nicht, wäre cool, wenn einer die hätte.
Ja.
Aber ihr mit eurem Skaterpark, das ist doch auch sowas, oder? Das ist doch auch so ein...
Ja, klar, ist halt versuchen, halt über was im Dorf zu machen und so, ne? Oder und ich hoffe, dass da sich halt auch ganz viele freuen, ne, wenn man das macht und so, aber pff, das ist ja auch jetzt nichts irgendwie als höchst politisches, sondern es ist in erster Linie erstmal was da reißen, wo man ist, ne? Ich habe keinen Bock mehr sozusagen, das immer gleich mit irgendeiner Parole zu verbinden oder so, nein, in erster Linie ist das da was reißen, wo man was macht. Es ist aber auch so, das habe ich ja auch schon mal erzählt bei dem Gespräch mit dem Bürgermeister aus Jahren, dass das halt auch echt bitter ist, so, wenn man sieht, wie lange sich das zieht. Ja, also das wäre halt irgendwie 3-4 Jahre, obwohl man die Kohle schon hatte, braucht, um so einen scheiß Skaterpark da aufzubauen. Ja, oder BMX-Park ist es ja nachher auch so, ne? Und was da alles für Hürden sind und so, und wo man sich dann nachher so selber, ich mich auch frage, oh Gott, ja, also damals haben die Kids gesagt, ja geil, BMX-Park und Skatepark, aber
3 Jahre später,
was ist denn jetzt noch sozusagen, ne? Und gibt's die überhaupt noch hier, ja? Ja, gibt's noch Kids, aber naja, mal schauen, so, ne? Und das ist, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass man dann halt sagt, okay, würde man das nochmal so machen oder ist das richtig und freuen sich da Leute drüber, ne? Weil ich werde jetzt nicht der krasse Skater mehr in meinem Leben, ne? Und ich hoffe natürlich, dass es angenommen wird und dass es eine Ergänzung ist zu vielen anderen geilen Sachen, die da vielleicht auch mit den Jahren so entstehen, weil bei uns gibt es halt auch einfach wirklich noch ein paar coole Politiker, Politikerinnen, die versuchen dabei sich vor Ort was zu reißen, ne? Und, aber es ist schon, ja, ich weiß nicht, als das, wir hatten jetzt, jetzt nimmt das so mehr Fahrt auf, ne? Es ist dann die Baugenehmigung gekommen nach, was weiß ich, wie lang, wie vielen Jahren und hat sich, wie gesagt, ewig gezogen und dann auch wenn ich es mir versucht habe abzutrainieren, dann liest man trotzdem noch manchmal Kommentare und auch dann siehst du irgendwelche Leute da aus der Region und das Erste, was sie schreiben, ist, ja, warum machen die scheiß Skaterpark, warum machen die keinen Kinderspielplatz, warum machen die nicht das und hätte doch dafür sammeln können und so ein Scheiß da alles. Und da denke ich immer, also eine Hälfte mir denkt immer, oh, ich würde den am liebsten sofort in die Schnauze hauen, ne? Und die andere Hälfte denkt, oh Gott, Alter, wie dumm, also Grüße ins Neandertal, da, so, da kommt, das sieht denn her, ne? Und das ist aber auch so, dass ihr denkt, na Digga, mach doch. Das eine schießt das andere ja nicht aus. Also sozusagen, ich habe doch nie gesagt, ich würde mir einen Arsch abfreuen, sammle hier für 10 Kinderspielplätze oder ne, mache ich nächstes Mal auch wieder, ne? Es ist halt dieses ständige Zerreden und Zerlabern von schlussendlich ganz oft einfach immer Leuten, die am wenigsten machen, die labern am meisten Scheiße und meckern am meisten. Das ist auf jeden Fall, was ich gelernt habe mit jetzt 37 bin ich jetzt schon, ne? Und ja, ich hoffe, dass das angenommen wird. Was ist für dich so in der Zukunft? Was ist da so, vielleicht so auch als letzte Frage, was ist was, wenn du sagen könntest, persönlich, einmal persönlich, so menschlich, familiär, wie auch immer, auf deinen Job und einmal betrachtet auf deinen Verein? Ne? Was sind da so die zwei Sachen, wenn du dir wünschen könntest, in den nächsten 5 Jahren das passiert? Was würdest du geil finden? Im Kleinen wie im Großen. Muss ja nicht jetzt hier die Weltrevolution sein oder sowas alles.
Kleinste persönliche Zielstellung, das Rauchen wieder einzuschränken. Das ist nämlich...
Wie lange rauchst du schon?
Weiß ich nicht, mit Unterbrechung wohl seitdem ich 16 bin. Also immer mal wieder nicht, auch ein paar Jahre nicht und dann...
Aber warum fängt man denn wieder an?
Weil man bescheuert ist, würde ich sagen. Also, ja, ich weiß auch nicht. Ich will jetzt noch nicht meiner Mutti die Schuld geben, aber meine Mutti...
Rauchst du auch?
Nein, Mutti raucht nicht. Aber es ist immer schön, bei Mutti zu sein. Mutti hat immer schöne Getränke da, man kann da immer schön sitzen, quatschen und hat auch immer Zigaretten für uns Kinder da. Nein, Mutti hat da keine Schuld dran. Aber warum man wieder anfängt, ich weiß es nicht. Das ist eine
Dumme Frage.
Es ist einfach auch blöd anzufangen wieder, aber ja. So, und ansonsten unbeschwerte Zeit einfach so mit der Familie zu haben. So glückliche Momente.
Gibt es Momente, wo du so richtig Glück empfindest? Wo du sagst, oh, ich bin nur kurz mal glücklich. Man ist ja nicht ständig glücklich, glaube ich, die wenigsten Menschen, dass man jetzt, ich bin immer glücklich. Aber so dieses ist ja schon was total Wertvolles, wenn man so, boah, ich bin mal glücklich. Ich hatte das, glaube ich, vor ein paar Monaten so, dass ich so vielleicht auch mal eine Zeit hatte, wo ich gedacht habe, boah, keine Ahnung, ob ich mal so ein Gefühl nochmal habe. Und dann stand ich einfach irgendwo, habe gedacht, ich weiß noch genau den Moment, egal, jetzt habe ich gedacht, boah, ich bin gerade richtig glücklich. Ne? Das verfliegt dann
cool.
auch mal wieder.
Ja,
so.
Aber, cool.
aber hast du sowas?
Ja, also sowas habe ich gerne auch am Sonntag, wenn nichts los ist. Und wenn dann kocht irgendwer zu Hause und wir sitzen alle zusammen.
Ja, bei mir war
und
das...
So, ne? Und sind so zusammen und essen, trinken und das ist schön.
Ja, bei mir war das auch eine völlig alltägliche Situation. Ne? Mhm. Also, das war jetzt gar nicht... Es war so, aber ein tolles Gefühl. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja schön, dass ich das noch so einmal kurz fühlen kann. Mhm. So, ne? Und was ist auch Vereinsarbeit? Was wäre da vom Realistischen? Ja, wenn du jetzt sozusagen auch so diese ganzen politischen Entwicklungen oder so siehst, ja, da ist ja klar, sag ich mal, das wird jetzt nicht die rosigste Zeit für Flüchtlingsarbeit. Ne? Das kann man, oder? So, das wird, nee. Wird man wohl so sagen können. Und was wäre da für dich das, was du denkst, für realistisch was schaffbar ist? Was dich glücklich machen würde oder was du gut finden würdest?
Da gibt es auch gar nichts jetzt, was ich so konkret sagen kann. Ich glaube einfach, dass es immer die Menschen, mit denen man gerade zusammenarbeitet, dass es die schaffen. Also
hast du gerade was Aktuelles?
Ja, also viele Sachen, ne? Aber jetzt gerade so die Menschen, mit denen man auch so sich dann anfreundet, dass die einen positiven Aufenthaltstitel kriegen, dass die Sprachkurse bestehen und dass die dann auch endlich arbeiten können, was die allermeisten ja wirklich wollen. Und dass die dann auch irgendwie
das
glücklich
so,
sind.
Das würdest das du so sagen? Cool. Das ist so? Also du ja. hast gerade gesagt mit, ja, also das, ich bin nicht in dieser Arbeit so krass, ja. ne? Ich würde dir mal vielleicht was unterstützen, finde das aus so menschlichen Aspekten cool oder auch punktuell aus politischen so. Aber ich kann es ja gar nicht einschätzen, deswegen frage ich das so. Du hast gerade gesagt, ja, die meisten hätten Bock, sich zu integrieren, beziehungsweise Sprachkurse zu machen,
ja,
wie auch
klar.
immer, was das heißt.
Ja.
Das würdest du einfach, weil du bist ja da viel näher dran, deswegen ja. frage ich dich.
Auf alle Fälle, also das, die allermeisten haben ja auch, sind ausgebildet, sind gut ausgebildet, auch gerade die Leute aus dem Iran, die sind, weiß ich nicht, gibt's auch Lehrer und so und die können einfach nicht arbeiten, weil sie die Sprache noch nicht beherrschen, weil die Kurse voll sind, die können die Kurse nicht belegen oder. Und wenn die das schaffen könnten, dass eine Lehrerin wieder als Lehrerin arbeiten kann zum Beispiel, das würde mich glücklich machen, weil das ist ein Erfolg, wenn wir das alle so schaffen.
Jetzt frage ich mich, hast du schon mal Momente gehabt mit Leuten, mit denen du zusammengearbeitet hast in der Flüchtlingsarbeit, die dich sozusagen total, wo du gesagt hast, scheiße, in den Mensch hätte ich es nicht investieren sollen, was für ein Wichser oder
ja,
so.
Klar, also gerade auch so, ne, es gibt ja auch Fälle von häuslicher Gewalt, wo ich denke, scheiße, Alter, ich will dir jetzt überhaupt nicht helfen. Ich habe das auch alles so nicht verstanden, wie du mir das gesagt hast und jetzt kommt was ganz anderes raus. Ne? Das sind so Momente, wo du denkst, nee. Also,
wie gehst du damit um?
Ist immer unterschiedlich, aber naja, also bei häuslicher Gewalt, da gibt es für mich keinen, also da unterstütze ich dann die Person, die das erlebt und nicht mehr dann irgendwie den Mann, der da vorher gesagt hat, so, kannst du mir mal helfen, ich habe das und das. Und da muss man dann auch gucken, dass die Person dann auch nicht in unseren Treff kommt. Ich finde das nicht gerechtfertigt dann, ne? So eine Sachen sind ganz selten, ne? Wirklich ganz, ganz selten, ne? Aber ja.
Und dann holst du dich damit wieder zurück, dass du einfach auch viele tolle Beispiele hast.
Ja.
So, also seelisch meine ich sozusagen auch zurück.
Na klar, wenn Leute irgendwie eine Ausbildung kriegen.
Weil es wird ja
bestimmt
auch,
so.
Weißt du, Entschuldigung, ja. Ich wollte nicht, nee. Weil ich stelle mir vor, es gibt ja bestimmt auch Leute jetzt in ne, die letzten Jahren, wenn du sowas erlebt hast, die dann vielleicht auch total umschlagen und sagen, nein, alles scheiße und habe ich keinen Bock mehr drauf mit den Leuten, was man, du holst dich seelisch, das ist wirklich was sozusagen dann da zurück, dass du sagst, ey, viele tolle Leute, viele tolle Erlebnisse, viel, also
na klar.
Das ist das.
Na klar, oder auch wenn, also jetzt gerade im Zuge der Befreiung von Syrien, von Assad, ne, wie eine ganz enge Freundin von mir gesagt hat, vielleicht habe ich die Chance, meine Eltern nochmal wieder zu sehen. Also und sie sagt einem das so und ist aufgeregt und vom Weinen und so, da denke ich, ja, das würde ich mir einfach für dich wünschen. Und das gibt viel und das macht alles andere dann auch wieder wett. Es ist wirklich so, es ist kein Märchen, das ist diese Momente, die überlagern dann den ganzen Scheiß.
Toll. Ich wünsche dir, dass du davon noch